The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 17. Dezember.
Ich vertraue auf die Vernunft und auf die Einsicht der Deutschen. Ich vertraue auf den Mut und die Kraft meiner Partei, die in den 142 Jahren ihrer stolzen Geschichte jederzeit Verantwortung für das Ganze, für sozialen Fortschritt, Gerechtigkeit, Teilhabe und Demokratie wahrgenommen hat. Und für genau diese Werte werde ich weiter kämpfen.
So kann eine Vertrauensfrage klingen. Im Juli 2005 stellte sie Gerhard Schröder im Deutschen Bundestag. Er war der letzte Kanzler, der sich getraut hatte, den Bürgern etwas zuzumuten, um den Wohlstand in Deutschland zu bewahren und zu mehren. Schröder hatte die Hartz-Reformen auf den Weg gebracht. Weil seine Regierung gehandelt hatte, drohte sie nun, handlungsunfähig zu werden. Sie hatte die Mehrheit im Bundesrat verloren, eine Blockadehaltung war absehbar. Der Kanzler wollte Neuwahlen, um dem, Zitat, demokratischen Souverän die Möglichkeit zu geben, die Grundrichtung der künftigen Politik selbst zu bestimmen. Zitat Ende. Mit Schröder trat ein Kanzler des Umbruchs vor die Wähler. An diesem Montag nun trat ein Kanzler des Zusammenbruchs vors Parlament, um die Vertrauensfrage zu stellen. Olaf Scholz hat seine Koalition nicht zusammenhalten können. Aus Sicht von Olaf Scholz allerdings hat Olaf Scholz nichts damit zu tun.
Politik ist kein Spiel, liebe Kolleginnen und Kollegen. In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife. Wer in eine Regierung eintritt, der trägt Verantwortung für das ganze Land. Wer in eine Regierung eintritt, der trägt Verantwortung für das ganze Land. Verantwortung, die über das eigene Parteiprogramm, die eigenen Wählerinnen und Wähler hinausgeht.
Christian Lindner war's. Schuldzuweisung statt Verantwortungsübernahme. Während der Rede des Kanzlers hatte die Demut Saalverbot im Parlament. Dafür hatte sich ihr hässlicher Bruder, der Hochmut, zu Scholz ans Rednerpult gesellt.
Aber dann müssen wir uns doch fragen, wie viel stärker könnte unsere Wirtschaft wachsen, wenn unsere Infrastruktur auf Vordermann wäre? Wenn wir schon heute die Stromnetze, Windräder und Solarparks hätten, die wir für eine saubere, sichere und bezahlbare Energieversorgung brauchen. Stromnetze, Windräder und Solarparks, die einige der hier vertretenen Parteien jahrelang bekämpft haben.
Die anderen waren's. Auch hier die Schuldzuweisung als Stilmittel eines Kanzlers, der den Reflex der Reflexion vorzieht. Der dem deutschen Volke, wie es in der Inschrift aus 60 Zentimetern hohen Bronzelettern am Reichstag heißt, im Reichstag nur Wahlkampfparolen zu bieten hatte.
Haben wir Vertrauen in uns und unser Land? Oder setzen wir unsere Zukunft aufs Spiel? Riskieren wir unseren Zusammenhalt und unseren Wohlstand, indem wir längst überfällige Investitionen verschleppen, indem wir notwendige Unterstützung der Ukraine und Investitionen in unsere Bundeswehr aufrechnen gegen gute Gesundheit und Pflege, gegen stabile Renten und leistungsfähige Kommunen?
Ängste zu schüren, um sich als Retter gerieren zu können, zeigt vor allem eines. Der Kanzler steht mit leeren Händen da. Anders als sein sozialdemokratischer Vorgänger Gerhard Schröder, der mit der Vertrauensfrage die Legitimation für seine Agendapolitik verbunden hat.
Die Agenda 2010 mit ihren Konsequenzen schien zum wiederholten Male ursächlich für ein Votum der Wählerinnen und Wähler gegen meine Partei. Wenn diese Agenda fortgesetzt und weiterentwickelt werden soll, und das muss sie, ist eine Legitimation durch Wahlen unverzichtbar.
Auch Schröders Wegbegleiter war nie die Demut. Aber er hat damals mit seinen Reformen den Wagemut ins Land geholt. Den allerdings hat man hier in Berlin schon länger nicht mehr gesehen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Politikwissenschaftler Professor Karl-Rudolf Korte wirft einen Blick auf den bevorstehenden Wahlkampf und was für den Wähler wichtig ist.
Die Hauptmotive deutscher Wählerinnen und Wähler orientiert sich niemals an Sympathie.
Außerdem staunen wir über die starke Menschenkenntnis der Schwiegereltern, die sich unterm Weihnachtsbaum so richtig entfaltet. Und wir schauen auf einen historischen Moment der Hoffnung zwischen zwei einstigen Rivalen der Weltpolitik. Wie blickt ein renommierter Politikwissenschaftler wie Professor Karl Rudolf Korte auf das, was sich da gestern im Deutschen Bundestag abgespielt hat? Der Mann ist Professor an der Universität Duisburg-Essen und zudem Direktor der NRW School of Governance. War das eine würdige Stunde der Demokratie oder eher billiger Wahlkampf? Ich habe ihn angerufen und was er zu sagen hat, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Professor Korte.
Ja, guten Morgen.
Herr Professor Korte, Olaf Scholz hat am Montag die Vertrauensfrage im Bundestag gestellt und wie beabsichtigt auch verloren. Der Weg für Neuwahlen ist also frei. Hat denn dieser gestrige Akt das Vertrauen der Wähler in die politischen Akteure gestärkt?
Insgesamt schon. Denn wir sehen, es ist ein Ideenwettbewerb, der ausbricht. Das war ja Wahlkampf pur. Das Ringen um politische Konzepte in der politischen Mitte ist sehr unterschiedlich. Und das wünschen wir uns als Wählerinnen und Wähler, dazu was zu hören.
War das denn gestern die richtige Veranstaltung für Wahlkampf?
Nein, das war es nicht. Das war erstmal parlamentarisch sicherlich eine historische Stunde. Es wird zum Abrechnen genutzt, aber die Vertrauensfrage ist eigentlich klassisch erstmal eine Autoritätsreserve jedes Kanzler in der Kanzlerdemokratie, mit dem man sehr stark disziplinieren kann, die eigenen Reihen. So hat es Herr Schröder zum Beispiel genutzt, mit einer inhaltlichen Frage es zu verknüpfen. Hier wurde es mit einer unechten Vertrauensfrage verknüpft. Aber es ist schon etwas Besonderes in einer auf Stabilität getrimmten Bundesrepublik Deutschland. Insofern eine Ausnahmesituation.
Was meinen Sie mit unechter Vertrauensfrage?
Ja, weil normalerweise die Auflösung des Bundestages nicht so einfach vorgesehen ist im Grundgesetz. Wir haben kein Selbstauflösungsrecht. Kein Verfassungsorgan darf alleine ausrufen, irgendetwas zu beenden. Und insofern ist es voraussetzungsvoll als ein Weg, der jetzt gewählt worden ist. Es gibt zwei Wege der Auflösung. Einmal durch den Rücktritt des Kanzlers. Wenn dann innerhalb von 2 Wochen kein neuer gewählt wird, kann der Bundespräsident auch bei einfachen Mehrheiten am Ende einen Kanzler ins Amt einsetzen oder er kann eben Neuwahlen oder diese unechte Konstellation, dass man, wenn man Vertrauen eigentlich hat, aber es nicht haben will, also das Misstrauen geradezu erzwingen möchte, kann der Bundespräsident auch den Bundestag auflösen. Er muss es nicht.
Sie haben eben gesagt, die Vertrauensfrage ist eine Autoritätsreserve des Kanzlers, um sich für ein Thema nochmal das Vertrauen zu erarbeiten. Was ist denn das Thema, für das Scholz nun bei Neuwahlen die Legitimation der Wähler haben will? Was ist das Thema seiner Kanzlerschaft?
Das habe ich nicht rausgehört. Das ist das, was mich auch persönlich als Bürger auch umtreibt. Denn wenn man es gerade historisch jetzt wiederum als Forscher einordnet, Willy Brandt wollte eine Mehrheit haben für die Fortsetzung der Ostpolitik und damit die Ostverträge ratifizieren, durchsetzen. Kohl wollte auf jeden Fall eine Mehrheit haben für die Legitimation der neuen Regierung, denn er hatte ja durch das konstruktive Misstrauensvotum die Macht bekommen. Schröder wollte Agenda 2010. So, was ist das große Vorhaben? Man kann nur rätseln. Es ist Abkehr von orthodoxer Finanzpolitik. Ist es das Abwägen zwischen Sicherheitspolitik und Sozialpolitik, was er nicht zulassen will? Also es fallen einem viele eher kleinteilige Dinge ein, aber nicht das große Ganze.
Die Ampel ist jetzt jedenfalls Geschichte. Was ist denn die Lehre für künftige Koalitionen aus dem Scheitern der Ampel?
Man muss wieder lernen, nicht nur einen Konfliktregulierungsmechanismus zu haben im Sinne der Abstimmung untereinander, also kompromissbereit sein, ist heftig zu diskutieren, aber dann gemeinsam auch zu entscheiden und auch durchzuziehen. Man muss auch, und das ist die zweite Lehre, priorisieren lernen. Gerade in einer Zeit mit viel notwendiger Verlustkompetenz, wenn es das weniger ist, was wir zu verteilen haben, müssen wir noch stärker priorisieren. Was ist uns wichtig, was ist nicht wichtig? Darüber muss man gemeinsam verhandeln, zu wie vielen Partnern auch immer. Aber ohne Priorisierung wird es nicht gehen und dann kann man auch zu gemeinsamen Lösungen kommen.
Mit Blick auf künftige Koalitionen. Es werden ja auch aller Voraussicht nach Koalitionen sein, die in ganz grundsätzlichen Fragen ganz grundsätzlich andere Auffassung haben. Also so eine grundsätzliche Frage wie mehr oder weniger Staat, zusätzliche Schulden, ja oder nein. Trauen Sie den Parteien in ihrer jetzigen Verfassung zu, dass sie zu dieser Priorisierung fähig sein werden?
Ja, denn die Rahmenbedingungen sind ja jetzt im Staat anders als das bei der letzten Bundesregierung. Sie hätte ja viel früher zu dieser Notbremse, Vertrauensfrage ziehen müssen, als das Bundesverfassungsgericht die Haushaltsplanung ja durchkreuzt hat. Also die Provokation unserer Freiheit durch den Krieg hat ja die Rahmenbedingungen für die Koalition fundamental verändert. Und die Entscheidung von Karlsruhe war eine Folge daraus. Diese fundamentale Neuveränderung ist die Startlinie für jede neue Bundesregierung. Insofern ist, glaube ich, die Rahmenbedingung gegeben. Natürlich kann immer noch etwas krisenhaft dazukommen, aber vielleicht im Moment nicht so fundamental. Also ich sehe diese Disziplinierung viel eher gegeben, weil man jetzt weiß, wie die Rahmenbedingungen aussehen.
Wenn man sich die Lage Deutschlands vor Augen führt, dann fallen immer wieder Worte wie Erneuerung, Transformation, Reform. Jetzt sind ja die Wahlprogramme der Parteien auch großteils bereits an die Öffentlichkeit gelangt. Wie viel Veränderungswille lässt sich denn aus diesen Programmen erkennen?
Die wenigsten sind so mutig, dass sie am Ende Unpopuläres auch mehrheitsfähig machen möchten, weil sie natürlich auf die Trägheitsdemokratie setzen und wir sind Teil dieser Trägheit. Wir sind durchaus bereit für Veränderungen, aber lieber morgen und mein Nachbar soll beginnen. Das sind eigentlich immer die Mechanismen, wenn es um Veränderungen geht. Insofern eher zurückhaltend. Und insofern braucht man sehr wichtige Kommunikation, sehr gute Überzeugungsarbeit, um uns für Veränderungen zu begeistern. Und gerade die Transformationsforschung hat auch sehr gute Beispiele, wie man eben mit klaren Informationen, mit klarer Befristung, mit dieser Pfadabhängigkeit sozial gerecht beispielsweise auch Dinge durchaus uns erklären kann, dass es schwieriger wird, dass wir uns verändern müssen, damit am Ende unser Modell von Wohlstand und Sicherheit erhalten bleibt.
Die Scholz-SPD wirbt aber doch gerade damit, es wird weiter so gehen, alles wird gesichert, alles kann bleiben von der Rente bis zu sozialer Absicherung, wie es derzeit ist. Also ist die Scholz-SPD die eigentlich konservative Partei, die Bewahrer des Status quo?
Ja, es wirkt wie Retro in vielen Elementen. So hat er auch im Bundestag die eine oder andere Rede gehalten, der Bundeskanzler. Es wird sich nichts verändern, darauf könnt ihr euch einstellen. Ich beschütze euch. Die Sicherheitsdeutschen werden beschützt. Der Status quo soll erhalten bleiben. Das ist ein Ansatz, ne? Und insofern haben die Bürger jetzt die Wahl für andere Parteien, beispielsweise extremst davon entfernt sind die Grünen, die immer ambitionierte Politik machen wollten. Da kann man sagen, jedes Vorhaben ist aber nicht wirklich kalkuliert gewesen. Es geht vielleicht in die falsche Richtung, aber sie haben zumindest die Veränderung ins Zentrum ihrer Politik gestellt. Und insofern ist das ein Gegenentwurf.
Sie haben ja mit Blick auf die Kanzlerfrage vom Wettkampf der Unbeliebten gesprochen. Liegen diese schlechten Beliebtheitswerte an den Kandidaten oder an einer eher grundsätzlichen Ablehnung der sogenannten etablierten Parteien?
Nein, es liegt an den Kandidaten. Es gibt ja auch Populäre, wie beispielsweise Boris Pistorius, der Bestwerte hat. Der wurde aber nicht ausgewählt, um als Kandidat anzutreten. Nein, die Umfragewerte sind stabil im eher negativen Bereich bei diesen Orgel-Sympathie-Abfragen. Das hat nicht wirklich was zu bedeuten im Blick auf das, was man programmatisch von den Parteien erwartet. Aber im Blick auf Führungs- und Kommunikationsstil durchaus. Und da ist noch viel Luft nach oben, um sich populärer zu machen. Aber die Hauptmotive deutscher Wählerinnen und Wähler orientiert sich niemals an Sympathie. Das ist der wichtige Punkt, den man beachten muss.
Insofern war es dann doch eine kluge Entscheidung der SPD, nicht Boris Pistorius zum Kanzlerkandidaten zu machen?
Ja, weil er vermutlich auf die Renaissance danach setzt und seine große Zeit kommen kann, wenn die SPD vielleicht in einer GroKo gebraucht wird als Partner und dann als Vizekanzler.
Herr Korte, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Weihnachtsgeschenke, die so nicht unbedingt auf dem Wunschzettel standen. Aber wer kennt das nicht? Die Kollegen in der Redaktion jedenfalls erzählten von Socken mit Deutschlandflagge drauf für den erwachsenen Sohn, der mit diesem Pantoffelpatriotismus so gar nichts anfangen kann. Der Weinflaschenöffner für das erwachsene Kind, das keinen Alkohol trinkt. Ein Handtuchset in Pastellrosa für die Tochter, die doch schon als kleines Mädchen rosa Sachen einfach nur doof fand. Tja, und wer steckt hinter diesen Grausel-Weihnachtsgeschenken? Es sind meistens die eigenen Eltern. Der deutsche Komiker Simon Stäblein bringt es auf den Punkt.
Ich habe keinen Bock mehr auf so Geschenke, wenn die kommen und sagen hier und ich, nee, möchte ich nicht. Ich will's nicht. So. Weil voll oft ist das jetzt wieder in so einem Alter, wo ich mir denke, das ist so, nee, ich will dieses Giraffensalatbesteck nicht. Ich bring es zurück zum Weihnachtsmarkt, wirklich, weil...
Da stellt sich die Frage, ob es immer nur die eigenen Eltern sind, die in Sachen Geschenkideen ziemliche Nieten sind. Tatsächlich aber scheint das mit dem Schenken ein grundsätzliches Elternproblem zu sein. Im Schlechte-Präsente-Machen-Ranking liegen Väter und Mütter laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ziemlich weit vorne. Bemerkenswert, Schwiegereltern schneiden deutlich besser ab. Wir lernen, der angeheiratete Familienteil hat zumindest beim Schenken die bessere Menschenkenntnis. Doch wie heißt es so schön, der Gedanke zählt. Auch wenn man sich beim Auspacken so mancher Geschenke fragt, welcher genau war das eigentlich?
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass selbst große Gegner Frieden schließen können, zumindest ein bisschen. Und genau das haben die Regierungschefs der USA und Kuba heute vor 10 Jahren am sogenannten D-17 bewiesen, also am 17. Dezember. Nach über 50 Jahren offizieller diplomatischer Funkstille verkündeten Barack Obama und Raúl Castro an diesem Tag eine gegenseitige Annäherung. Ein symbolträchtiger Schritt und eine neue Ära in der Geschichte der beiden Länder. Dazu sendete die Deutsche Welle:
Heute verändern die USA ihre Beziehung mit den Menschen in Kuba. Es ist die wichtigste Kursänderung in unserer Kuba-Politik seit mehr als 50 Jahren. Wir beenden einen veralteten Ansatz, der uns seit Jahrzehnten nicht vorangebracht hat. Stattdessen normalisieren wir die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern.
Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba waren über Jahrzehnte von Konflikten geprägt, seit der kubanischen Revolution von 1959. Fidel Castro herrschte fast ein halbes Jahrhundert und wurde zum marxistischen Feind der kapitalistischen USA. 1961 verhängte US-Präsident John F. Kennedy ein Embargo gegen Kuba. Und das führte zu einer vollständigen diplomatischen Isolation Kubas. Die USA versuchten, Castro zu stürzen. Die bekannte Invasion in der Schweinebucht ging historisch schief. Kuba wandte sich an die UdSSR, die gerne aushalf. Es war eine Phase der Verzweiflung, geprägt von geopolitischen Spannungen des Kalten Krieges, vor allem der Kuba-Krise im Jahr 1962, als die Russen die Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen auf Kuba begannen und der Kalte Krieg fast zum heißen Atomkrieg wurde.
Diese Raketenbasen dienen einzig und allein dem Zweck, einen Atomschlag gegen die westliche Hemisphäre führen zu können. Um diese offensive Aufrüstung anzuhalten, ist eine strikte Quarantäne gegen jegliches für Kuba bestimmtes offensive Militärmaterial verhängt worden.
Am 17. Dezember 2014, nach 5 Jahrzehnten voller Misstrauen und gegenseitiger Isolation, endlich ein Tauwetter. Barack Obama und der Bruder von Fidel und neue Herrscher Raúl Castro kündigten eine Normalisierung der Beziehungen an.
Over time, it is possible for us to turn the page and develop a new relationship between our two countries.
Mit der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen wurden auch die Botschaften in Havanna und Washington D.C. wieder eröffnet. Es folgten ein Gefangenenaustausch und die Lockerung der Handels- und Reisebeschränkungen. Obama veranlasste sogar die Streichung Kubas von der US-Liste der staatlichen Sponsoren des Terrorismus. Kuba stand auf dieser Liste wegen der Unterstützung von kolumbianischen Rebellen. Vor 10 Jahren also die große Entspannung. Und danach? Donald Trump machte viele der Lockerungen rückgängig und setzte Kuba wieder auf die Terroristenliste. Ein Schritt vorwärts, 2 Schritte zurück. Joe Biden hoffte, die Beziehungen während seiner Amtszeit zu normalisieren. Aber im Juli 2021 verhängte er sogar neue Sanktionen gegen hochrangige kubanische Regierungsvertreter. Ein paar wirtschaftliche Erleichterungen gab es allerdings für kubanische Unternehmer, die jetzt ein amerikanisches Konto haben dürfen. Also ein halber Schritt nach vorn. Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg. Vielleicht ist der Weg zum Frieden auch ein Tanz. Es kommt auf die richtige Schrittfolge an.
Wenn du wieder mal auf Kuba bist und Musik erklingt, weißt du, dass es der Calypso ist, der dir Freude bringt.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Wenn du wieder mal auf Kuba bist, in der blauen Nacht, weißt du, dass es der Calypso ist, der dich glücklich macht.
Aya, da, ayo, jeder weiß, was geschieht. Aya, da, ayo, beim Calypso-Lied.
Calypso ist, der so feurig macht. Wenn du wieder mal auf Kuba bist, sei's auch dir erlaubt, dass du eine beim Calypso küsst, die dein Herz dir raubt.
Aya, da, ayo, jeder weiß, was geschieht.